viel zu viele Leute, die stecken noch in meinem Wertesystem vom letzten Jahrhundert. Super Produkte, super Services, richtiger Preis, dann werde ich gewinnen. Heute, wenn ich die erfolgreichsten Unternehmen anschaue, haben die bessere Geschäftsmodelle. Es ist das ganze System und wie es zusammenarbeitet. Und das ist was, was die meisten Unternehmer immer noch nicht ganz richtig hinkriegen. Die sind sehr produkteorientiert. Technologie und Produkte, okay, muss ich haben, aber der Wettbewerbsvorteil kommt oft vom besseren Geschäftsmodell.
Wir sind mitten in der Krise und dann kommt jemand, der sagt, jetzt erst recht geht's darum, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Verrückt? Nein, genau das fordert Alexander Osterwalder. Er ist einer der wohl einflussreichsten Vordenker im Bereich Geschäftsmodellentwicklung und hat das Business Model Canvas entwickelt. Ein Modell, mit dem man sein Geschäftsmodell Schritt für Schritt beschreiben, analysieren und dann weiterentwickeln kann. Er ist Mitgründer von Strategizer in der Schweiz, berät viele Unternehmen und hat Bestseller geschrieben wie Business Model Generation oder The Invincible Company. Ein sehr spannendes Gespräch, wo es auch um Bügeleisen geht, was die mit einem Login-Effekt zu tun haben. Viel Spaß bei dieser Folge des Podcasts. Alex, wir erleben gerade so viele Krisen, Spannungen, Umbrüche. Kennst du Unternehmer, die gerade jetzt sich um ihr Geschäftsmodell kümmern?
Ja, ich denke mir, jetzt ist es umso wichtiger, sich das Geschäftsmodell anzuschauen und was man machen kann, um ein bisschen mehr Resilience ins Geschäftsmodell reinzubringen. Ich denke mir, viel zu viele Leute sind im Operations-Mode und überlegen sich nicht, könnten wir unser Geschäftsmodell verbessern. Ich denke mir, Krisen sind immer sind mühsam, also auch für uns, für Strategizer, aber immer eine tolle Möglichkeit, da wirklich sich die Basics wieder anzuschauen und sich zu verbessern. Better Value Propositions, bessere Geschäftsmodelle, ich glaube, umso mehr in der Krise.
Aber ist es nicht so, dass die meisten gar nicht dazu kommen, weil sie quasi getrieben sind von den Krisen, getrieben von den sogar, weiß nicht, operativen Notwendigkeiten und sagen, ja komm, lass mich in Ruhe, Geschäftsmodell, das mache ich dann irgendwann, wenn ich mal Zeit habe.
Aber ich denke mir, dass darum sind genau Krisen manchmal wirklich eine Opportunity, weil ich kann ja dann nicht einfach so weitermachen. Ich kann nicht nur besser machen, was ich gemacht habe, wenn mein Geschäftsmodell unter Beschuss ist von der Krise. Und darum war Covid ein bisschen ein Weckruf, denke ich mir auch, für ganz, ganz viele Leute und Unternehmer, kleine Unternehmen und große, weil das hat alle betroffen. Ganz wenige Unternehmen sind da positiv weggekommen. Alle anderen, die mussten da wirklich sich das Geschäftsmodell tief anschauen und mit einer neuen Realität umgehen. In der Krise ist es oft gar nicht mehr möglich, sich nur aufs Operative zu beschränken.
Ich habe es erlebt, wenn du sagst, Covid damals 2020, dass sich eigentlich Spreu von Weizen getrennt haben. Die einen, die sich vergraben haben, Sand im Kopf, öffentliche Gelder irgendwie durchkommen. Und die anderen, die gesagt haben, okay, jetzt erst recht, wir überlegen mehr, wie wir ganz neu uns aufstellen können, um in Zukunft bessere Chancen zu haben. War das auch dein Erlebnis damals?
Absolut, für unser Unternehmen eigentlich ein großer Durchbruch. Wir hatten damals noch physische Workshops und wir konnten diese nicht mehr machen. Also es war eine Geldquelle, die weg war. Aber wir haben dann sofort eigentlich getestet, was könnte der Preispunkt sein für so einen virtuellen Workshop? Und anstatt da einfach lange darüber nachzudenken, haben wir drei Preise getestet, parallel. Und dann erstaunlicherweise war der höchste Preis eigentlich der am meisten Conversion kreiert hat. Und das konnten wir ja eigentlich gar nicht wissen. Und was dann passiert ist, auch heute machen wir gar keine physischen Workshops mehr. Natürlich mögen das die Leute, physische Workshops, aber für unser Geschäftsmodell war das nicht gut. Und das heißt, heute ist es absolut genügend für Teilnehmer rund um die Welt, diese Virtual Workshops zu haben. Also wir haben da umgestellt und haben unser Geschäftsmodell eigentlich viel, viel leaner gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man, tut mir leid, die englischen Wörter kommen ja halt immer.
Schlanker, vielleicht schlanker.
Schlanker, ja. Schlanker und agiler gemacht. Aufgrund der Krise haben wir viele Dinge rausgenommen, die Geld gemacht haben. Das waren nicht Dinge, die nicht Wert kreiert haben für die Kunden, aber das Geschäftsmodell einfach viel schwerer gemacht haben. Also diese Krise war für uns schon ein bisschen Weckruf, um da schlanker zu werden, agiler zu werden und eine strategische Richtung durchzusetzen. Wir haben jetzt eine ganze Program Library lanciert, wo Leute rund um die Welt von unseren Tools profitieren können. Das hätten wir in der physischen Welt gar nie machen können. Also das war für uns eigentlich ein Weckruf.
Kann man sagen, dass man eigentlich meistens vielleicht viel zu bequem ist, man verdient gut Geld, alles läuft und eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, an die Grundlagen zu gehen, ans Geschäftsmodell, sondern doch einfach nur das operative Geschäft weiterzuführen.
Ich meine, wenn man, und ich denke mir da, das ist immer der Challenge, aber wenn man es gut macht, und das haben wir jetzt wirklich in die DNA des Unternehmens reingebracht, dann muss man sich immer wieder neu erfinden. Und vor allem auch, wenn es gut geht. Und das ist ja immer so, wenn man diese Sachen versucht, anderen beizubringen, ist immer einfach zu predigen. Wir machen das jetzt auch. Also dieses, wir nennen das Exploit Explore. Wie kann ich mein Unternehmen führen, managen und gleichzeitig die Zukunft erfinden? Wir haben viel darüber gesprochen, aber machen das eigentlich erst seit ein paar Jahren systematisch selbst. Also ich denke mir, die Gefahr, zu bequem zu werden, ist da. Die besten Unternehmen, und wenn es um Innovation geht, muss man natürlich Amazon schon da reinstellen. Man kann Amazon mögen oder hassen, aber bei der Innovation sind die gut. Warum? Weil sie nie bequem geworden sind. Also das Risiko, zu bequem zu werden, ist immer da. Und, ich meine, wenn es gut geht, hat man ja eigentlich die Mittel dazu, über die Zukunft nachzudenken, um agil zu sein. Aber das muss man in die Prozesse einbringen, ins Management-Meeting, immer wieder, jedes Quartal, das Geschäftsmodell neu anschauen, mit frischen Augen. Beginner's Mindset.
Was ist das? Ja, du sagst das Beginner's Mindset. Also ich kenne viele Unternehmer, die sind auch ganz froh, wenn es mal gut läuft. Ja, die haben viele Krisen durchlebt und sagen, oh, jetzt läuft mal gut. Ist doch auch ganz nett, mal irgendwie jetzt nicht alles neu zu erfinden. Also was ist das für ein Mindset? Wie würdest du das beschreiben? Was sind das für Leute, die dann auch bereit sind, das zu tun?
Ja, und das ist eine gute Frage. Also wenn ich sage, neu zu erfinden, ist es immer ein bisschen gefährlich. Also ich muss da wirklich sagen, es gibt keinen Kompromiss. Ich muss immer, was ich mache, mein heutiges Geschäftsmodell, muss ich gut managen. Der Challenge ist oft, dass die Leute sich so aufs Existierende fokussieren, dass sie sich keine Zeit nehmen fürs Verbessern. Eine Strategie kann sein, okay, it's all good, wir bleiben mit dem bestehenden Geschäftsmodell. Das kann eine Strategie sein. Aber oft ist es keine Strategie, sondern einfach der de facto Zustand, weil sich die Leute keine Zeit nehmen. Also das heißt, sich immer wieder neu zu erfinden, heißt nicht, dass das, was man macht, nicht ernst zu nehmen. 80% sollte wirklich beim Managen sein. Jetzt, der Challenge ist immer, wenn die Führungskräfte, der CEO, sich die Zeit nicht nimmt für die Zukunft, dann ist es auch ein symbolisches Signal. Dann nimmt das niemand ernst. Dann kann man auch so sagen, oh, wir wollen innovativ sein. Hey, the boss doesn't do it. Der Chef macht's nicht. Warum soll ich? Also das heißt, das muss schon Innovation und über die Zukunft nachdenken, kommt von oben im Sinne von Legitimität, nicht von, das sollen wir machen. Innovation ist bottom-up, aber mit der Top-Down-Legitimität. Also immer, die Ideen sollen von überall kommen. Die sollen vor allem nicht nur vom Chef da gewählt werden. Niemand sagt dem Chef, your baby's ugly. Darum sollte es wirklich von unten kommen. Aber top-down kann man die Prozesse umsetzen. Wenn ich jedes Quartal das Geschäftsmodell neu anschaue und allen die Möglichkeit gebe, auch über das Geschäftsmodell nachzudenken, dann macht man das auch systematisch. Und das machen die besten Unternehmen. Da geht es nicht nur ums Managen, sondern auch Managen and. Nicht or, and. Nicht oder, und.
Also eigentlich muss man sagen, Lob auf die Unruhe, oder?
Na, das ist genau das Problem. Man soll Stabilität kreieren im Core und gleichzeitig nebenbei zusätzlich, also mit den richtigen Investitionen, mit den richtigen Zeit, zusätzlich über die Zukunft nachdenkt. Das heißt nicht Ruhe oder Unruhe, sondern es ist Stabilität und Ruhe im Kern kreieren und gleichzeitig ins Experimentieren investieren. Das heißt, es ist beides. Darum habe ich nicht gerne, wenn man sagt, oh, es soll alles Unruhe sein. Ein bisschen Stabilität muss man ja kreieren, damit ich auch Geld machen kann. Also als Unternehmer will ich auch Ruhe haben, aber ich darf nicht zu ruhig sein. Das heißt, ich muss mich immer wieder ein bisschen wachrütteln, aber ich sollte schon eine stabile Basis haben.
Aber braucht man dafür nicht eine U-Boot-Strategie, also quasi eine Unsichtbarkeit des Neuen? Weil wenn ein Teil des Teams was Neues entwickelt, ja, wo auch kein Geld verdient wird, wo Geld verbrannt wird, das kommt ja nicht gut an beim Rest des Teams. Ich kenne viele Unternehmen oder einige, die ganz bewusst das verstecken, damit sozusagen da ein junges Pflänzlein wachsen kann.
Ja, das ist schlecht. Die Anfängerprobleme sind immer, entweder habe ich das zu stark integriert oder zu stark externalisiert oder versteckt. Das sind immer die Unternehmen, die das erste Mal machen, sind immer auf der einen Seite des Pendulums. Die magische Formel ist in der Harmonie zwischen Exploit und Explore, nennen wir das. Das Managen des Existierenden und das Auskundschaften der Zukunft. Das heißt, es soll extrem transparent sein. Und die Leute, die die Zukunft erfinden, müssen auch ganz bewusst sein, dass diese Zukunft wird finanziert vom bestehenden Geschäftsmodell. Und die Leute, die das bestehende Geschäftsmodell managen, müssen auch bewusst sein, dass wenn sich niemand um die Zukunft kümmert, dann habe ich ja keine Pension. Also mein Freund Steve Blank, der sagt immer, eine Gruppe, die zahlt die Saläre und die andere Gruppe, die zahlt die Pension. Das heißt, ich muss beides haben und das muss in Harmonie funktionieren. Und das ist nicht immer der Fall. Die Leute im Management, die sagen, die gehen wieder da irgendwie kreative Prozesse machen, Sticky Notes und so, Ping-Pong-Tische. Und dann die anderen sagen, diese old farts over there. Nee, das soll eine Harmonie sein. Und das müssen beide Welten verstehen. Und wenn ich sage beide Welten, sind es nicht getrennte Welten, sondern oft als CEO muss ich zwischen diesen zwei Denkweisen navigieren. Dieselbe Person muss in einer Situation ein Manager sein und in einer anderen Situation ein Innovator. Das heißt, ich selbst muss diese Rolle machen. Das ist so ein bisschen switchen back and forth.
Ihr habt ja viele Unternehmen begleitet, was die Entwicklung von Geschäftsmodellen angeht. Was ist das für ein Typ an CEO, an Geschäftsführer, dass der beide Rollen spielen kann? Ist doch gar nicht so einfach. So ein bisschen zwei Seelen in seiner Brust, ne?
Es gibt da verschiedene Modelle. Manchmal sind es zwei Co-CEOs, das habe ich auch schon gesehen. Also bei Großunternehmen Ping An in China, da waren es Co-CEOs, die sind auf dem gleichen Machtniveau. Und dann in anderen Unternehmen wie früher bei Logitech mit dem Bracken Darrell, hat man eine Person, die verbringt 60% der Zeit mit Innovation und 40% der Zeit mit dem Managen des Existierenden. Und hat dann natürlich ein Team, das beide Bereiche so managt. Was wichtig ist, ist, dass diese Person, die Geschäftsleitung, versteht, wie beide Welten funktionieren. Beim Managen des Existierenden kann ich fragen, hey, sind wir on time, on budget? Beim Erfinden der Zukunft gibt es kein On-Time, On-Budget. Da muss ich fragen, was habe ich gelernt? Soll ich das Projekt einstellen, killen, weil ich gelernt habe, dass die Kundenbedürfnisse existieren nicht? Oder soll ich das Projekt ändern? Das heißt, es geht nicht darum, einen Businessplan zu machen und auszuführen, sondern iterativ zu arbeiten. Das heißt, Unternehmensführer, Unternehmer, die beide Welten verstehen, die können zwischen diesen zwei Wertesystemen eigentlich ganz gut, wie sagt man, toggeln, switchen. Ich weiß nicht, wie man dem...
Hin und her gehen, hin und her pendeln.
Hin und her, genau.
Mal fremd gehen, mal wieder zurückkommen und schauen, wie es dann ist. Was du sehr bekannt hast, gemacht hast damals, das Business Model Canvas vor 15 Jahren mit hunderten Leuten, internationales Projekt. Glaube ich, ein gutes Tool, um ein Geschäftsmodell zu beschreiben mit neuen Feldern. Was sind die Kunden? Welche Vertriebskanäle? Wo kommt das Geld her? Die Kosten und so weiter und so weiter. Wenn du diese neuen Bausteine mal anschaust, ne? Also Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartner, all das, ist nicht der zentrale Punkt immer das gleiche, nämlich das Thema Value, also Kundennutzen? Was ist das, was man an Nutzen stiftet für seinen Kunden?
Nein, das ist genau der Challenge. Viel zu viele Leute, die stecken noch in meinem Wertesystem vom letzten Jahrhundert. Super Produkte, super Services, richtiger Preis, dann werde ich gewinnen. Heute, wenn ich die erfolgreichsten Unternehmen anschaue, haben die bessere Geschäftsmodelle. Es ist das ganze System und wie es zusammenarbeitet. Wenn ich jetzt Apple nehme, dann ist heute der Competitive Advantage nicht beim Telefon selbst, beim Produkt, sondern das Ökosystem, das ich habe mit Millionen von Developers, Millionen von Usern vom Telefon. Und das ist das Schwierige zu replizieren. Ich könnte heute das beste Telefon der Welt machen, das beste Smartphone, und ich würde trotzdem nicht gewinnen, weil niemand würde für dieses Smartphone, dieses neue Smartphone, Applikation entwickeln, weil niemand diese benutzt. Das heißt, heute gibt's unglaublich viele Möglichkeiten, mit dem Geschäftsmodell so einen Burggraben zu kriegen, einen Moat, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist da was, was die meisten Unternehmer immer noch nicht ganz richtig hinkriegen. Die sind sehr produkteorientiert. Technologie und Produkte, okay, muss ich haben, aber der Wettbewerbsvorteil kommt oft vom besseren Geschäftsmodell. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Darum haben wir dann auch Invincible Company geschrieben mit den Business Model Patterns, um das dieses neue Denken, Geschäftsmodelldenken zugänglich zu machen. Natürlich brauche ich immer ein Produkt und Service, dass das Leute wollen, aber gibt auch Beispiele. Man kann sagen, was man will über SAP, aber wenn man mit Benutzern spricht, dann sagen nicht alle begeistert, oh, das ist das beste Tool auf dem Planeten, aber es ist immer noch eine der größten Softwarefirmen der Welt. Warum? Weil das Geschäftsmodell sehr schwierig zu, wie sagen wir, bekämpfen ist. Das Geschäftsmodell ist der Differentiator heute, nicht mehr nur Technologie und Produkte.
Vielleicht auch so ein bisschen bei SAP das Thema Login-Effekt. Wenn ich einmal dabei bin, dann nochmal zu wechseln, das ist so ein Aufwand, kostet so viel Geld, also bleibe ich dabei. Und dann ist auch quasi dieses Nicht-Wechseln-Wollen, dieser Login-Effekt, wahrscheinlich auch ein Teil des Geschäftsmodells.
Genau. Und ich gebe ein Beispiel von einem kleinen Unternehmen. Also in der Schweiz gibt es ein Unternehmen, das heißt LoraStar. LoraStar macht Bügeleisen mit Dampf. Super, super Dinger. Brand rund um die Welt. Die exportieren rund um die Welt. Und die haben sich, also wir haben die getroffen. Das sind jetzt Freunde von Yves und von mir. Und wir haben da ein bisschen das Geschäftsmodelldenken reingebracht ins Unternehmen. Die haben dann experimentiert, die haben dann so ein Handheld-Dampf, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, das ist der LoraStar Aura, da kann ich meine Wohnung desinfizieren mit Dampf und gleichzeitig einen schönen Geruch reinbringen. Und die haben so ein Consumable kreiert, ein Holzstück, das ich ins Device reinstecke. Das heißt, was haben die gemacht? Die sind weggegangen vom Pure Transactional Model, wo die so Geräte verkaufen, sondern sind jetzt so ein Nespresso-Modell. Die haben ein Gerät und da muss ich immer wieder diese Holzstücke kaufen für den Geruch. Die haben dann Recurring Revenues reingebracht.
Also wiederkehrende Umsätze, Recurring Revenues, ja.
Da fokussiere ich mich nicht nur aufs Werteversprechen, sondern zusätzlich auf Recurring Revenues. Und Recurring Revenues ist das Beste, was einem Unternehmen passieren kann, weil da verkaufe ich einmal und das Geld kommt immer wieder rein.
Also auf Deutsch Abo-Modelle. Du überzeugst deinen Kunden einmal, er ist so begeistert, dass er ein Leben lang in jeder Weise treu bleibt.
Ja, und da muss es nicht mal, das ist nicht mal nur ein Abonnement. Nespresso hat nie ein Abonnement gemacht. Die haben so ein Login kreiert, wo ich habe jetzt ein Gerät und wenn ich diesen Geruch will, gehe ich immer wieder zurück. Natürlich könnte es ein Abonnement sein. Die haben nicht mal ein Abonnement. Nespresso hat nie ein Abonnement lanciert, aber hatten immer wieder Leute, die sind zurückgekommen, bis die Patente expiriert sind. Aber das sind Geschäftsmodellinnovationen und das kann sich umsetzen in viel mehr, wie sagt man, Resilience. Und Recurring Revenues, also von der Kraft her sind diese Geschäftsmodelle viel, viel besser, als wenn ich nur an Technologie und Produkte denke. Wenn Leute sagen Innovation und denken immer nur Technologie und Produkte, das Innovationsuniversum ist viel größer und hat viel mehr Möglichkeiten und ist absolut zugänglich für kleine Unternehmen auch.
Aber eigentlich sind das ja alte Geschäftsmodelle. Login-Effekt, ich glaube, Gillette damals mit den Rasierklingen, ich vermute es war 50er, 60er Jahre schon. Oder das Impulsennetzwerk kommt ja aus einem Magazin heraus, also das Abo-Geschäft. Bei uns gibt es auch den Großteil Recurring Revenue. Gibt es denn nicht neue Geschäftsmodelle, die jetzt in der digitalen Welt stärker werden?
Ja, neu oder nicht, who cares? Als Unternehmer ist mir eigentlich egal, ob es neu ist oder nicht. Was mich interessiert, kann ich mein Geschäft verbessern? Und wenn ich ein Geschäftsmodell kopieren kann, das 100 Jahre alt ist, umso besser. Ich muss nicht ein neues erfinden. Natürlich mit der Technologie heute, also ich bin ein Riesentechnologie-Fan, mit GenAI kann man sich heute ganz, ganz neue Geschäftsmodelle vorstellen. Und ich habe ein bisschen mit Leuten darüber gesprochen letzte Woche in Irland. Man kann sich vorstellen, dass man die ersten Unicorns sehen wird. Das sind Kleinunternehmen mit Milliardenbewertungen, weil die systematische künstliche Intelligenz brauchen. GenAI erlaubt uns ganz, ganz neue Geschäftsmodelle zu erfinden. Da gibt es schon auch neue Dinge, die wir sehen werden.
Hast du ein Beispiel?
Also Geschäftsmodelle selbst habe ich mir jetzt noch nicht so nahe angeschaut. Die großen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, geht es vielmehr um, Produkte und Plattformen, wo die das reinbringen. Aber ich denke mir, da wird man spannende Dinge sehen. Ich meine, bei uns, was wir schon natürlich machen, ist das physische Coaching mit unseren Coaches. Die sind sehr teuer. Darum arbeiten wir vor allem auch mit Großunternehmen zusammen, wenn es um Beratungsaufträge geht. Aber wenn es um Kleinunternehmen geht, können wir heute virtuell Coaching machen. Also es ist kein Problem, das reinzubringen. Und ich habe selbst mit einem interaktiven digitalen Avatar ein bisschen experimentiert. Und der ist schon viel besser als ich, weil dieser digitale Avatar schon viel mehr Sprachen spricht als ich. Also mein Arabisch ist nicht so gut, aber mein digitaler Avatar spricht ganz, ganz gut Arabisch. Und da kann ich heute schon eigentlich solche Systeme kreieren, wo die Antworten schon wirklich sehr, sehr gut sind. Also da wird man schon viele Dinge sehen. Habe ich mir jetzt noch nicht so stark angeschaut, außer bei unserem Unternehmen.
Aber bist du jetzt Alex oder bist du dein Avatar?
Ich bin natürlich, habe ich keine Zeit mehr für Podcasts. Ich bin nicht der wirkliche Alex, sondern ich bin ein Produkt von HeyGen. HeyGen ist die Plattform, die wir brauchen.
Ja, haben wir auch letztens was gebaut mit HeyGen, ganz spannend. Aber ich glaube, ich sehe dich noch, deine Mimik, es scheint so zu sein, als wirst du wirklich doch noch real aus der Schweiz zuschauen.
Doch noch real, doch noch real.
Ich will aber mal wissen.
Was wichtig hier auch ist, also es gibt dann immer die Leute, die sind zuerst extrem skeptisch und dann gibt es die Leute, die experimentieren. Niemand weiß, was funktionieren wird oder nicht. Und da kann man noch so lange darüber nachdenken. Was heute wichtig ist, alle fangen praktisch von null an. Wenn es um Value Propositions bei GenAI geht, da geht es ums Experimentieren. Und da gibt es Leute, die sind experimentierfreudig, Unternehmen, die versuchen, und dann gibt es andere Unternehmen, die überlegen sich lange. Ich denke mir, was wichtig ist, ist einfach auszuprobieren. Natürlich immer im Sinn von I don't want to ruin my brand, ich will meine Brand nicht beeinträchtigen, aber man muss experimentieren, um zu verstehen, das ist ein ganz neues Biest, also das ist unglaublich, was man heute schon machen kann. Als Unternehmer, Einzelunternehmer oder Kleinunternehmen, das war früher zugänglich nur für Großunternehmen.
Also GenAI, also generative Künstliche Intelligenz, zugreifbar für uns alle für 0 Euro oder 20 Euro im Monat. Das ist halt gut, aber zugleich ja auch, wenn es für alle verfügbar ist, ist doch die Frage beim Geschäftsmodell, wo ist der Kopierschutz? Also wo ist da, was ich machen kann, was nicht sofort kopierbar ist vom Nachbarn?
Und darum geht's wieder ums Geschäftsmodell. Wenn ich nur Produkt oder Service denke, dann ist es kopierbar. Wenn ich aber ein Geschäftsmodell baue, das wirklich, wo ich einen Lock-in-Effekt habe, wie du gesagt hast vorhin, wo ich Recurring Revenues habe, dann ist es schwierig zu kopieren. Ich meine, warum gibt es kein zweites IKEA? Weil das Geschäftsmodell eigentlich recht schwierig zu kopieren ist. Und ich denke mir, viele Leute haben da oft viel zu viel Angst vom Kopieren. Dabei geht es nur darum, fang mal an und kreier was und überleg dir ein bisschen, was ist kopierbar. Und was kannst du mit einem Geschäftsmodell beschützen? Wir haben sehr, sehr viel Intellectual Property, aber das kann man nicht monetisieren. Das geben wir eigentlich praktisch weg, weil sowieso alle stehlen. Wir mussten uns schon sehr früh darüber Gedanken machen, wie können wir nicht die Intellectual Property durch Anwälte schützen, sondern durch bessere Geschäftsmodelle. Und das genau dasselbe ist bei AI. Aber ich denke mir, es gibt so viele Möglichkeiten. Der Sprung, den man machen muss, ist, als Amazon Web Services lanciert hat, konnten alle individuelle Personen mit der Kreditkarte hatten Zugang zu der besten IT-Infrastructure der Welt. Alle. Trotzdem sind nur wenige der Startups, die das gebraucht haben, wirklich groß geworden. Das heißt, Unternehmertum ist nicht die Idee und die Idee kopieren. Unternehmertum ist freaking hard. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ist wirklich sau schwierig. Ist viel, viel Arbeit und kopieren ist selten das Problem. Natürlich gibt es manchmal Fälle, wo kopiert wird, aber ein Unternehmen aufzubauen ist viel, viel schwieriger als nur eine Idee kopieren.
Freaking hard, vielleicht kann man es übersetzen mit Blut, Schweiß und Tränen. Wäre das eine
Und schlimmer.
Aber wenn du jetzt mal überlegst, was kannst du für einen Tipp mitgeben für Unternehmer, die sagen, die Lust bekommen haben, sagen, okay, es reicht nicht operativ jetzt zu reagieren auf die Krise, sondern ich muss jetzt den nächsten Schritt machen. Was sind deine Empfehlungen? Was wäre der erste Schritt?
Ausprobieren. Also wenn man Innovation sagt, denken alle immer zuerst Technologie. Eigentlich geht es darum, eine Idee auszuskizzieren mit einem Business Model Canvas, Value Proposition Canvas und dann sofort testen. Und das einfachste Experiment ist, die Kunden zu befragen, haben sie wirklich diese Probleme? Man sollte nie fragen, willst du diese Lösung? Falsche Frage. Hast du die Probleme, die ich eigentlich angehen will? Wie viel Geld gibst du schon aus für dieses spezifische Problem? Bist du dir bewusst, dass du dieses Problem hast? Und da kann ich schon mal verstehen, gibt's eine Opportunity? Nächster Schritt, okay, ich mache eine Value Proposition, ein Werteversprechen. Ich kann das ausskizzieren in einem PDF. Ich muss nicht was bauen. Leute denken immer, ich muss immer bauen, um zu testen. Ist nicht wahr. Es gibt ganz, ganz viele Experimente, die nicht teuer sind. Der einzige Kostenpunkt, und der ist real, ist Zeit. Natürlich muss ich Zeit investieren. Aber wenn ich 10, 20, 100 Leute habe, sogar eine einzelne Person, man hat immer Zeit. Man kann sich immer diese Zeit nehmen, weil es nicht am Anfang nicht mehr braucht. Innovation ist teuer, wenn man skaliert. Darum sage ich, fang einfach an zu experimentieren. Nimm eine Idee, skizziere sie aus, spreche mit ersten potenziellen Kunden und dann iterativ findest du vielleicht was. Und wenn nicht, gekillt, dann ist der einzige Kostenpunkt ist deine Zeit. Also da gibt's keine Ausreden mehr. Heute weiß man, wie man das machen kann und am Anfang ist es nicht teuer. Beim Skalieren wird es teuer, da muss man manchmal dann Geld aufnehmen, mit der Bank sprechen, aber am Anfang ist Innovation extrem billig, wenn man es richtig macht.
Hast du eine Daumenregel? Du hast eben gesagt, es gibt extrem erfolgreiche Unternehmer, die genau das tun, die ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln, nicht nur Exploit, sondern auch Explore, also weiteres Entdecken. Gibt es eine Daumenregel, wie viel Zeit investiert wird?
Also ich denke mir jetzt bei LoraStar ist ein gutes Beispiel, kleines Schweizer Unternehmen. Die haben einfach ein paar Teams, die haben drei Teams lanciert, die haben vielleicht 20-40% der Zeit in der Woche investiert, um da Ideen auszukundschaften. Dann haben sie nach 3-4 Monaten haben sie von diesen drei Experimenten, von diesen drei Teams, eine Idee kristallisiert und lanciert. Also das am Anfang ist eigentlich genügend. 2 Leute, 20-40% der Zeit ist absolut genügend. In der zweiten Phase, wo ich dann, okay, ich habe was identifiziert, jetzt geht es vielleicht darum, was zu bauen, das ist vielleicht 40-60% der Zeit. Bei uns, wir waren sehr, sehr aggressiv, haben wir 2 volle, also 2 Ganzzeitstellen ins Experimentieren investiert. Aber das ist ein extremes Beispiel.
Von wie vielen Stellen? Wie viele Stellen hattet ihr?
2 aus 50, um unsere neue Idee zu testen, die Program Library. Und das haben wir jetzt wieder eingeschränkt, weil wir jetzt eigentlich wissen, was wir machen wollen. Und da geht es jetzt mehr um Product Development als das tiefe Testen mit Kunden und Kanälen.
Aber letztlich ist es eine klare Chefaufgabe. Ich muss mir selbst Zeit nehmen, ich als Chef, als Geschäftsführer, als CEO. Und ich muss meinem Team die Zeit freispielen, dass die auch
absolut
das machen können.
Absolut. Und was man vorsichtig sein muss, ist, der Chef soll die Richtung geben, aber immer aufpassen, dass ich nicht zu extrem sage, was genau gemacht werden soll, sondern das soll wirklich von den Leuten kommen, die in the field, im Feld, mit Kunden, die Beweise suchen. Also man muss dann auch willig sein, als Chef zu sein, ich war absolut falsch. Die Beweise zeigen, dass es nicht richtig ist. Dann kann ich vielleicht das erste Mal sagen, ah, ich habe das nicht richtig gemacht. Aber wenn das konsistent wieder zurückkommt, da ist nichts, dann ist da nichts. Da muss man schon, das ist Chefsache, aber ich muss immer aufpassen. Man sagt dann, auf Englisch sagen wir immer, there's a fine line between vision and hallucination. Also, manchmal hat man eine Vision, man glaubt dran, aber das kann schon Halluzination sein. Darum habe ich dann Team-Members, die wirklich testen. Und ich muss dann da wirklich gut zuhören, und dem Team auch helfen, vielleicht die Idee so zu ändern, dass die klappen könnte, aufgrund der Beweise, die wir gehört haben.
Wenn man ein Bild nehmen will, dann würde man sagen, als Chef öffne ich den Laborraum, aber ich mache die Experimente nicht selbst, das macht mein Team.
Genau, aber was ich gelernt habe, ist, dass Team-Members sind halt selbst nicht immer Unternehmer, außer ich habe einen Unternehmer eingestellt, das war jetzt bei uns nicht der Fall. Ich hatte 2 eher jüngere Team-Members, die waren sehr, sehr innovativ, sehr dynamisch, sehr fähig mit Uncertainty umzugehen, mit der Ungewissheit. Aber was mir nicht bewusst war, als sie angefangen haben, Unternehmer sind sehr gut beim Pattern Recognition.
Mustererkennung, ja? Mustererkennung.
Jetzt Mustererkennen. Jetzt gehe ich nicht breit, sondern jetzt muss ich wieder, und das musste ich denen beibringen und denen helfen. Also da, ja, ich muss das den Teammembern überlassen, aber das heißt nicht einfach, das ist selten so, dass die Teammember bereit sind. Die sind ja nicht gelernte Unternehmen. Die machen das vielleicht zum ersten Mal.
Diese Serie, dieser Podcast heißt Jetzt erst recht. Gib uns zum Schluss noch ein gutes Argument, warum wir jetzt erst recht das Geschäftsmodell wirklich endlich weiterentwickeln sollten.
Weil es mehr Möglichkeiten gibt als je zuvor. Also ich finde, künstliche Intelligenz ist ja nicht neu, aber die ist jetzt zugänglicher als je zuvor. Die sind unseren Fingerspitzen. Die kostet wirklich nicht viel für Klein- und Großunternehmen. Jetzt erst recht, weil wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben, um Wert zu kreieren für die Kunden, aber auch für das Unternehmen. Und wenn man es nicht macht, dann wird es wahrscheinlich gefährlich. Also ich bin nicht ein Fan von, die ganze Welt ändert sich. Aber ich denke mir, da passiert schon was. Das ist nahe an dem, was wir gesehen haben bei der Elektrizität. Wir haben das ja nicht mal miterlebt. Aber ich denke mir, das ist schon recht radikal. Und wenn man damit spielt, dann sieht man schon, was da möglich wird. Und das ist schon manchmal, ich frage mich, was für uns Menschen eigentlich noch übrig bleiben wird.
Alex, ich weiß nicht, ob du persönlich da warst oder dein Avatar. Auf jeden Fall danke ich dir für diese Zeit. Vielen Dank.
Danke, war toll.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.